You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2024-25.
Herzlich willkommen zu Episode 301 vom German Gunners Podcast, die erste Episode nach dem Jubiläum. Und wir haben einiges zu berichten. Das Transferfenster nimmt langsam Fahrt bei Arsenal auf, weitere Spielerverpflichtungen, weitere Namen und Preseason ist gestartet, die Boys sind in Spanien und es gibt einige Eindrücke aus Videos und Fotos, deswegen dachten wir, wäre es angemessen, eine Episode einzustreuen mit allen aktuellen Nachrichten und Gerüchten und unseren Einschätzungen dazu. Haben wir gemacht, beziehungsweise werden wir machen, ein Mikrofon. Hier in Berlin bin ich, Felix, in Münster ist Christian. Hallo.
Ja, hallihallo.
Ja, wir waren ja ein bisschen skeptisch, ob das alles an Fahrt gewinnt und an Fahrt aufnimmt, noch in der letzten Episode vor ein paar Tagen. Und ich sag mal so, wir waren uns ja eigentlich einig, dass es doch gut und schön wäre, wenn wir relativ frühzeitig die Transfers ich will nicht sagen eintüten, aber zumindest in die Wege leiten. Und ich will mal so sagen, es stand jetzt, scheint es so, als würden wir es zumindest versuchen. Wir sind, noch nicht bei allen Transfers wirklich da, wo, glaube ich, auch viele Fans es gerne hätten. Aber mein Gesamteindruck ist insgesamt eigentlich erstmal positiv. Jetzt generell betrachtet, nicht in Bezug auf einzelne Spieler, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Verein erkannt hat, um was es geht und das auch entsprechend nach außen zeigt.
Ja, ich denke schon, dass man den Plan Preseason ganz klar gesteckt hat und zumindest da, wo man gefestigt Neuzugänge haben möchte, bevor man Richtung Asia-Tour jettet, dass das auch gezielt angeht und natürlich immer noch andere Optionen und mögliche Neuzugänge als Varianten immer noch weiter verfolgt, die man aber vielleicht auch im weiteren Verlauf dann noch halt realisieren kann und ja, die vielleicht dann auch zusätzlich noch abhängig sind von ein paar Abgängen, die man auch noch entsprechend weiter verfolgen muss. Da gibt es ja auch neue Themen, Stichwort Trossard. Also von daher ist es zumindest nach unserer letzten Episode dann doch einiges in Schwung gekommen. Ist jetzt einmal mal zu schauen, doch abzuwarten, was kann man jetzt noch kurzfristig zusätzlich alles realisieren, wo man auch noch mit heißen Feuern im Eisen ist. Das wird spannend jetzt, glaube ich, zu sehen sein, weil die nächste Woche dafür, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator sein wird.
Genau, am 19. Juli, also am Samstag in einer Woche, geht es dann Richtung Singapur und Hongkong. Wie gesagt, die Mannschaft ist jetzt irgendwie im Preseason-Trainingslager in Spanien, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich war da eher verwundert. Ich weiß auch gar nicht, ob das kommuniziert wurde.
Ich habe es auch nicht gewusst, ehrlich gesagt.
Kam dann irgendwann die Nachricht mit Fotos und so. Ich dachte eigentlich, dass sie in London Coney jetzt bleiben bis zum 19., aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt, nochmal in das warme Wetter zu gehen. Wobei, ich sag mal so, hier in Mitteleuropa ist es ja auch nicht kalt gerade. Aber dementsprechend ist jetzt noch sozusagen eine Woche bis zur Abreise und das, zumindest was man gelesen hat, intern ausgerufene Ziel war ja, dass wesentliche Transfers bis dahin eingetütet werden sein sollen. Ich meine, drei haben wir jetzt schon, so wie Mendy, Norgard und Kepa. Hatten wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Ich sage jetzt mal alles Ergänzungsspieler,
beziehungsweise in Bezug auf Kepa und Norgard mit Subimendi natürlich ein weiteres Puzzleteil. Und das, was ich so bisher gesehen habe, haben sie sich ja auch ganz gut eingefunden. Der große, ich sag mal so, der ganz, ganz große Name, wobei Subimendi natürlich schon einer ist, ist jetzt noch nicht dabei. Da hat man jetzt noch eine Woche Zeit, bis man gen Fernost aufbricht. Und verschiedenste Namen sind ja genannt worden, wobei jetzt auch dann die Frage ist, was ist sozusagen der große Name? Ich gehe davon aus, die etwas aufgebrachte Fanseele wird erst beruhigt sein, wenn es einen Stürmer gibt. Und ja, bleiben wir bei der Position. Ich sag mal so, die Puzzleteile sind dahingehend gefallen, dass man sich jetzt auf eine Person festgelegt hat. Ob das jetzt bis nächste Woche eingetütet wird, ich hätte vor ein paar Tagen noch gesagt, auf alle Fälle. Was man jetzt so liest, würde man wahrscheinlich eher sagen, könnte doch eine zähere Angelegenheit werden.
Ja, also es war ja so ein bisschen mal wieder Achterbahn der Gefühle. am Sonntag überschlug sich im Endeffekt ja fast regelrecht, dass man da den Durchbruch, den Verhandlungsdurchbruch mit Sporting aus diversesten zuverlässigen Quellen halt vermeldete, sodass man eigentlich irgendwo das Ganze gedanklich im Kopf halt dann schon so ein bisschen für sich verbucht hatte. Es wurde dann tatsächlich aber irgendwie nicht besser, sondern irgendwie schritte technisch wieder zurück und verschlechtert, sodass man mittlerweile eben an einem Punkt ist, wo man angeblich 5 Millionen auseinander liegt, wobei ich auch nicht genau weiß, ob diese ganzen Meldungen auch wirklich dem entsprechen, weil ich schon denke, dass so eine Transferabwicklung mit Zahlungszielen etc. pp. Schon ein bisschen komplizierter ist, als schlichtweg zu sagen, wir haben hier eine Differenz von 5 Millionen.
Ja, wird es ja nicht sein. Ich denke, da sollte man sich eigentlich...
Nein, genau. Und dann ist man im Endeffekt noch an dieser zweiten Schraube quasi am Drehen, die dann seitens des Spielers momentan kommt, der wie angekündigt halt zum Saisonauftakt beziehungsweise Trainingsauftakt, nicht kommen wird oder nicht gekommen ist. Wenn ich nicht richtig verstanden habe, es ist nämlich heute gewesen bei Sporting.
Ja, wobei ich glaube, Samstag ist wohl Training und heute war wohl irgendwie so Auftakt mit irgendwas, das echt üblichen Tests und so. Aber er war nicht da, habe ich auch
gelesen. Genau. Und das ist halt der Punkt, wo man jetzt, glaube ich, auch sagen muss, da müssen sich jetzt auch die Vereine jetzt einfach mal eben den Köpfen zusammenstecken und da jetzt einfach den Schlussstrich drunter machen, weil ich auch glaube, dass es unfassbar wichtig ist, auch wenn man da vielleicht noch zahlungsmäßig irgendwo noch eine Differenz hat, dass man den Spieler halt zum Saisonbeginn hat. Ich glaube, da hat man viel schneller mehr von als vielleicht von einer kleinen Zahlungsdifferenz, wie auch immer die aussehen mag. Ich kann verstehen, dass Sporting halt schaut, dass sie das am besten möglichst versilbern. Ist nur verständlich, dass der Spieler dann nicht zum Training erscheint. Das, ja, weiß ich nicht. Würde ich grundsätzlich als nicht so positiv bewerten.
Nee, finde ich auch nicht gut.
Vor dem Hintergrund, dass man ja wohl scheinbar in gewisser Weise irgendeine Art Gentleman's Agreement hatte, was jetzt wohl gebrochen worden ist, weiß man nicht, inwiefern das jetzt oder welcher Gestalt das dann tatsächlich dann so war. Gibt den natürlich auch von der anderen Seite ein kleines Geschmäckle. Ich hätte es gut gefunden, wenn er gegangen wäre und man dann intern so weit weiter drauf gepusht hätte, dass man das schnell über die Bühne kriegt. Wäre meine präferierte Variante gewesen. Zumindest finde ich auf der anderen Seite aber irgendwie schön, dass er unbedingt zu uns will, muss ich auch sagen. Also von daher.
Ich meine, mehr wollen kann man ja eigentlich nicht.
Mehr wollen kann man nicht, genau. Man wird jetzt sehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich glaube, auch da muss die nächste Woche irgendwie eigentlich eine Entscheidung bringen, weil du musst
ihn. Ich meine, im Endeffekt, er hat ja wohl eine 100 Millionen Ausstiegsklausel, die ist ja in dem Sinne schon, so wie ich das jetzt lese, davon ist man ja wohl weit entfernt. Es geht ja irgendwie um 70 Millionen oder so, die Arsenal gerne zahlen würde oder auch zahlen könnte. Und ich glaube, irgendwie Sporting ist bei 80 gewesen oder ein bisschen höher halt. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer ist da jetzt am längeren Hebel? oder kurzfristig am längeren Hebel finde ich es erstmal Sporting noch.
Ja, das
Problem ist, weil die können halt sagen, okay, gut, ja, irgendwann wird man sich vielleicht schon einigen. Die haben noch genug, na gut, klar, die brauchen auch einen neuen Spieler, dann idealerweise für die Saison. Kurzfristig gesehen, jetzt auf eine Woche gesehen, glaube ich, dass schon Sporting in den besseren Karten ist, weil sie wissen, okay, wir wollen den Spieler möglichst schnell haben, würde ich an deren Stelle erstmal hart bleiben und konsequent.
Ja. Ja, kann man nur hoffen, dass Bertha da eine harte Sau ist. So wie ich den einschätze, geht er da schon hart ins Gericht irgendwie bei solchen Verhandlungen. Aber ja, natürlich, es ist ja, also es ist nicht nur auf Gyökeres bezogen. Es ist ja klar, also brauchen Stürmer, Willenstürmer, es öffentlich kommuniziert schon jetzt gefühlt seit 2 Jahren und in diesem Sommer noch deutlicher, insbesondere auch von Arteta. Also ich meine, insofern bist du irgendwo immer in so einer Situation, wo der auf der Gegenseite sagt, naja, du brauchst ihn ja unbedingt, was bist du denn bereit zu zahlen? Also das ist halt völlig klar. Nur irgendwann musst du dann halt einfach mal die Buchse runterlassen und sagen, ich mach es jetzt. Ne? Das ist halt auch klar. Und wenn die Zahlungsbedingungen stimmen, wenn die sämtliche Parameter irgendwo übereinander kommen, dann ist es ja auch nur, dass Arsenal sehr schnell vollzieht. Das haben wir ja bei anderen Transfers, siehe Norgard, Kepa oder auch jetzt Madueke, haben wir das auch gesehen. Also das ist jetzt nicht so, als ob die mittlerweile es ewig lange ziehen, wenn nur des Ziehens wegen. Sondern schon, wenn sie es für sich als Deal ausgemacht haben, der ja gut ins Schema passt, dann auch sehr schnell eben quasi durchziehen halt. Ne?
Stichwort Bertha, was ich so aus den Videos gesehen habe von den ersten, es gibt ja bei den auf der Arsenal-Website immer diese Signing-Videos, ne, erster Tag von X und Y. Ja, mit dem willst du auch nicht am Verhandlungstisch sitzen. Also er kam schon, ich glaube, der ist bestimmt freundlich und nett und auch sympathisch, aber der ist, glaube ich, der verhandelt auch schon knallhart, ne? Deswegen, auch so wie er rüberkommt, sehr, sehr direkt, sehr, ja, also, ich meine, ich glaube, der muss sich in dem Sinne ja auch keine Freunde machen, der braucht gute Verhandlungspartner, aber ich glaube schon, dass es auch jemand ist, mit dem willst du dich halt auch nicht anlegen groß, ne? Also, einmal getroffene Vereinbarung oder so mit dem aufkündigen oder so, ich glaube, das wird in dem Sinne schon schwierig. Und auch die Verhandlungen mit Leipzig, was man so gelesen hat, da haben sie dann ja auch irgendwann gesagt, nö, also ich glaube, ihr habt sie nicht alle, das war es jetzt. Was ich so gelesen habe, die Präferenz von Arsenal war ja wohl ganz klar Sesko zu nehmen, aber irgendwann hat man dann halt gesagt, nö, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen und weiter geht's. Deswegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, inwieweit, also ganz interessant zu sehen, wie insbesondere Werther jetzt agiert in der nächsten Woche. Auf der einen Seite hast du so ein bisschen den Druck, zeitlich gesehen, du willst den Spieler eigentlich haben. Du hast auch so ein bisschen, wie ich sagen, die Erwartungshaltung und den Druck der Fans, jetzt in gewisser Weise mal das Puzzleteil für die neue Saison zu liefern. Und auf der anderen Seite hast du noch einen Spieler, der unbedingt zu dir will, der eigentlich mehr oder weniger auf gepackten Koffern sitzt, aber du hast halt einen Verein, der aus Prinzip wahrscheinlich jetzt dem Ganzen so ein bisschen entgegensteht und sagt, na gut, wenn ihr das jetzt schnell über die Bühne bringen wollt, dann kostet es halt noch ein bisschen mehr. Also die Frage ist halt, wie lange oder wie bereit ist Arsenal, das gegebenenfalls auszusitzen oder halt zu sagen, okay, gut, zahle ich halt doch ein bisschen mehr.
Ja, das ist Es ist wirklich eine ganz, also abseits vom Fußball, eine sehr, sehr interessante Frage, halt auch was die ganze Abwicklung von Transfers, die Struktur von Transfers angeht. Es ist ja schlichtweg immer so eine Sache, wenn du da von draußen drauf guckst, ist immer das Gefühl, das ist halt super simpel. Spieler A will von Verein B zu C und soll kosten XY. Ja, so, und wenn es so einfach wäre, dann müsste man oder bräuchte man ja den ganzen Trarada drum nicht. Ne? Also ich glaube schon, dass da eine Menge mehr drin steckt und dass du da halt auch ganz an ganz vielen Stellen halt echt auf Zack sein musst und schauen musst, dass es halt von deiner Planungsstruktur, von der ganzen Zahlenarithmetik halt insgesamt passt. Und da musst du halt schon Leute haben, die in dem Business halt Erfahrung haben, die wissen, wie da so der Hase läuft, wie du das am besten alles voreinander kriegst, sodass es sich dann halt entsprechend in der Gleichung für dich aufgeht. Und dafür haben sie Bertha geholt. Ich glaube, die Referenzen, die er mitbringt, bilden das eigentlich auch ab. Und ja, er ist, oder ich sag mal so, es war ihm bewusst und klar, als er den Job angetreten hat, dass das hier Gradmesser werden und die sehr, sehr schnell in seiner Amtszeit. Ne? Also es ist nicht so, wir grooven uns mal einen Sommer ein oder ein Wintertransferfenster oder so und dann schauen wir mal, sondern es ist dann gleich alles voll in die Neune, und es muss alles kommen und muss alles geliefert werden. Ne? Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es so eine Sache ist, die den reizt. Ne? Also ich meine, sonst trittst du halt so einen Job nicht an. Also ich glaube, das sind auch so Charaktere und
Ja,
so
der ist halt
Leute.
auch schon so ein bisschen, hat so ein bisschen so eine, keine Ahnung, Türsteher-Mentalität, finde ich, kommt ja auch so rüber. Ne, er könnte halt
Ja, er
auch,
sieht schon immer ganz cool aus mit seiner Sonnenbrille und so. Und da steht er dann da mit seinem Louis Vuitton-Gürtel. Ne? Also es ist halt, also ich glaube, er ist halt, also er geht auch so auf in dieser Materie, in solchen Situationen. Ich glaube, das in gewisser Weise, er zieht das an und er liebt das auch. Also so schätze ich den ein. Also man hat ihn ja jetzt lange jetzt so nah noch nicht gesehen, aber irgendwie so das vermittelt er halt auch. Ne? Und ja, das wird er dann jetzt auch eben entsprechend dann auch zeigen müssen. Und wir gucken. Also ich bin da noch ganz, ganz positiv gestimmt, dass die nächste Woche da noch mal so ein Swing mit sich bringt, der uns alle überraschen wird.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Zumal, ich sage mal so, bisher man ja eigentlich mit dem Transferfenster, zumindest was die Incomings betrifft, ganz zufrieden sein kann. Ich glaube, vergleichbar oder vergleichsweise wenig Geld ausgegeben in Summe quasi für drei Spieler. Umso erstaunter, und ich will nicht sagen, dass in dem Sinne quasi eine Lawine der Entrüstung losgetreten hat, dann die Diskussion, die seit ein, zwei Tagen so ein bisschen herrscht und eigentlich seit ja gestern oder Donnerstag so ein bisschen hochgekocht sind, weil angeblich eine Einigung mit Chelsea für Manueke erzielt wurde und rund 50 Millionen im Raum stehen für einen Wechsel zu uns.
Er ist ja auch wohl auf dem Weg schon nach London zum Medical, ne? Also er ist von Chelsea schon freigestellt worden.
Genau, habe ich ja auch
Die Aktie.
gelesen. Der war ja
Ja.
beim FIFA-Dingensbums-Wettbewerb und ist jetzt im Urlaub gewesen. Und soweit ich das, also ich sage mal so, Chance, dass der Deal scheitert, sehe ich bei 5% maximal. Er wird also ein Arsenal-Spieler werden und sicherlich auch mit nach Asien fahren.
Ja, oder vielleicht gibt man ihm dann noch ein bisschen Zeit, weil
Das kann
Chelsea auch
sein, genau.
nicht
Aber
mehr lange jetzt da gespielt hat. Aber wie auch immer, er spätestens zum Emirates Cup wieder dabei sein.
genau. Und die große Frage ist jetzt so ein bisschen, und gut, keine Ahnung, ich gebe diese ganze irgendwie Einschätzung von Transfers im Vorfeld, halte ich in dem Sinne immer für Quatsch. Du kannst einen Transfer erst bewerten, wenn der Spieler dann mal eine Saison bei uns gespielt hat. Gibt genug Beispiele, wo die Erwartungen hoch waren, dann nichts bei rumkam. Und andersrum, wo alle gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann ist es, hat es wunderbar geklappt. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum er? Warum so schnell und warum zu dem Preis? Zu dem Preis dürfte klar sein, weil Chelsea Geld braucht und
Ja, also ich glaube, um die Frage Preis zu beantworten, ich glaube, der Preis schwingt halt, glaube ich, in dem Preissegment halt mit, was du für Spieler, also A, englische Spieler, Nationalspieler aus der Premier League, der Position, so im Moment halt zahlt. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Die Frage ist halt, die, ja, ich sag mal, zu einer Diskussion geführt hat, die ich meines Erachtens auf dem Level halt oder auf dem Niveau besser gesagt schlichtweg nicht nachvollziehen kann, ist halt eben, hätten wir das für ihn bezahlen sollen, ist es der richtige Mann, etc. pp. Ich finde, das kann man an der Zahl an sich erstmal relativ schwer festmachen, weil wie gerade schon eben auch so ein bisschen angeklungen, wir kennen gar nicht den Zahlungsplan. Ist das eine Fee, die basiert auf gewissen Add-ons, die auf beispielsweise erzielten Titeln in den 5 Jahren basieren oder sowas? Wenn das so wäre, wäre es ja super, weil dann kannst du da auch zahlen, ne? Also dann hast du ja einen Titel gewonnen. Finde ich okay. Ist das vielleicht auch eine Fee, die in gewissen Raten bezahlt wird? All diese Dinge, was ja durchaus bei Chelsea nicht unüblich ist, weil sie selber ja so agieren. Das sind alles dann Dinge, die wissen wir nicht. Also von daher finde ich es an dieser Summe festzumachen, arg schwierig. Arg schwierig finde ich es auch, zu sagen, ich finde den Spieler nicht gut, deshalb finde ich ihn blöd. So, die Gleichung finde ich,
Und
hat
der
noch
kommt
nie
von Chelsea
gepasst.
auch noch.
Ja, ich finde, man muss sich da irgendwie von lösen. Chelsea kauft eine Summe an guten Spielern ein, die sie auch wieder verkaufen müssen. Deshalb sind sie nun mal ein Hub für Verkäufe. Ich finde, man muss sich einfach von dem Verein lösen. Also das ist halt meines Erachtens ein bisschen Quatsch. Wir haben hier einen Spieler, 23, englischer Nationalspieler, der seine nächsten 5 Jahre unbedingt auch dann bei uns spielen will. Also das bewerte ich erstmal als positiv. Und wie du gerade schon eingangs gesagt hast, ob es dann ein guter Transfer ist oder nicht, wird sich ja dann entsprechend zeigen. Warum wir ihn genommen haben oder also ein Spieler auf der
Oder anders,
Position ist meistens.
es gab ja andere Alternativen, oder hätte auf der Position, würde es ja auch andere Namen derzeit geben, die.
Natürlich hätte es auch andere Namen gegeben. Arteta hat sich für ihn entschieden. Von daher bin ich da erstmal d'accord mit, sodass ich einfach sage, ich benefit of a doubt. Ne? Ich gebe ihm halt quasi die Möglichkeit, sich halt entsprechend zu beweisen, zu entwickeln und all diese Dinge. Und wenn wir überlegen, dass wir immer danach geschrien haben, wir brauchen ein Backup für Saka, wir brauchen schlichtweg ein Backup, was machen wir, wenn er verletzt ist? Dann war er verletzt, dann haben wir den Salat gehabt, dann haben wir eine Bank gehabt, die war katastrophal, als wir im Champions League Halbfinale waren, all diese Dinge. Dann kann ich auf der anderen Seite nicht sagen, jetzt haben wir jemanden geholt, der meines Erachtens vom Potenzial ein super Spieler ist, der sich natürlich noch entwickeln muss, den wir irgendwo ähnlich wie damals bei Havertz irgendwie wieder rund kriegen, ja. Und auf einmal ist irgendwie werden da am Emirates irgendwelche Graffitis von Arteta übersprüht mit irgendwelchen komischen vulgären Sprüchen, wo ich mir denke, ja, ist bei manchen irgendwie die Sicherung noch drin oder ist der Draht zu nah aneinander, ne? Also das verliert sich so ein bisschen in der Relation und wie was du schon sagst, ein Transfer, ob er erfolgreich ist oder nicht, wirst du nachher erst sehen. Nur weil du einen tollen Namen hast vielleicht, kann er auch total floppen. Und ein anderer Spieler, der jung ist, der eine super Entwicklungsmöglichkeit noch hat, der kann auch in dem System unter Arteta auch noch mehr am Potenzial rausholen und somit auch dem Verein geben. Also von daher, lass den Jungen doch einfach mal sich entwickeln, spielen, Einsatz zeigen und gucken, wo uns das Ganze hinführt.
Ja, klar. Und ich meine, gut, es gibt natürlich in dem Sinne objektive und validere Hinweise. Du kannst es dann messen an Toren, an Vorarbeiten. Auch ja, Verletzungshistorie ist ja dann nochmal irgendwie aufgeploppt im Sinne von war vergleichsweise häufig auch verletzt, insbesondere in den von 2020 bis 2023 viel, seitdem aber eigentlich stabilisiert. Andererseits trotzdem halt jemand, der ich sag mal so, für sein Alter schon relativ häufig auch gefehlt hat aufgrund Verletzungen in den letzten 3, 4 Jahren. Was ich mir so ein bisschen die Frage stelle, ist, wo soll er spielen? Was ist sozusagen die Idee mit ihm? Wen soll er ersetzen? Für wen ist er quasi Backup? Was für eine Vorstellung hat man mit ihm? Weil wir hatten ja auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen die Diskussion um Eze von Crystal Palace, die übrigens heute, das wurde heute bekannt gegeben, nicht in Europa League spielen werden, sondern in der Conference League.
Was nicht schaden kann für
Was
den
für uns
Transfer.
nicht schaden kann, gegebenenfalls. Dann ist aber so ein bisschen die Frage, was wird er sein halt? Und ist die Verpflichtung von ihm jetzt oder die potenzielle Verpflichtung von ihm eher ein Hinderungsgrund oder sozusagen auch eine Reaktion darauf, dass es bei Eze vielleicht nicht vorangegangen ist? Oder sind das sozusagen beides Verpflichtungen, die wir dann anstreben, plus Gyökeres als Stürmer noch?
Also Eze ist für mich völlig losgelöster Personalie, weil er halt eine ganz andere Position spielt. Also Madueke ist für mich schlichtweg ein Saka-Backup, Rotationsmöglichkeit und dann gucken, was sich daraus entwickelt.
Also quasi der neue Sterling, nur fest verpflichtet und deutlich jünger und...
Und besser.
Besser, ja. Hoffentlich.
Aber, 100, aber ja, auf jeden Fall. Also da, so schlechter kann er nicht sein. Also da, am besten Willen. So, und Eze ist ja ein ganz anderer Spieler. Bei Eze ist eher die Frage, wo passt er hin? Weil er eigentlich originär eher mittelfeldlastig ist. Kann aber auch links außen spielen. Das wäre die Position, in der ich ihn sehen würde. Deshalb finde ich die beiden Dinger nicht verknüpft. Ja, die verknüpfen sich nur in der Frage mit verfügbarem Transferbudget. Da verknüpfen sie sich.
Genau.
Aber nicht positionstechnisch, ne? So, das heißt, du musst halt gucken, was geht noch, was hast du noch an Outgoings, was kannst du noch generieren? Und dann hast du diese Frage, die du, glaube ich, weiter verfolgst, weil ich glaube, ein Eze, der möchte auch zu uns, der hat eine Ausstiegsklausel, das heißt, du kannst das ja relativ fix und schnell abhandeln, wenn du möchtest, sodass du da einen Spieler hast, mit dem du auch noch gut hantieren kannst, ne? Und dann stellt sich ja zusätzlich die Frage, gehst du diese Rodrigo-Sache nochmal an, obwohl ich da denke, dass das eher etwas sein wird, was wir nicht kurzfristig hinkriegen und B, was schon arg teuer das sein würde, dürfte.
Also dann dürften ja nun wirklich alle sagen, okay, gut, zu dem Preis in ihrem Leben, wie gut das Spiel auch immer ist.
Genau, sodass ich glaube, dass realistischerweise Eze einfach noch ein Zugang ist, den wir eintüten wollen. Aber jetzt gucken müssen, wie kriegen wir da auch entsprechend die Zahlungsstruktur hin, trotz dieser Ablöse. Und wenn, wie gesagt, Palace jetzt Conference League spielt, ist es natürlich auch schon mal nochmal so eine Sache, wo man sagen kann, okay, da ist besser als Europa League, weil da ist dann halt das Zugpferd dann noch ein bisschen geringer, ne?
Das stimmt. Transferbudget, keine Ahnung, der hängt halt auf viel. Du hast das gesagt, Stichwort Outgoings von möglichen Abgängern halt ab und da tut sich ja vergleichsweise wenig momentan und da wird sich wahrscheinlich auch jetzt relativ wenig tun. Klar, wir haben Tavares halt abgegeben fest, was ja in gewisser Weise schon mal ein bisschen Geld reingespült hat, aber wenn man sich anguckt, was potenziell noch sozusagen an Spielern da wäre, die Geld generieren könnte, ich war fast schon erschrocken, ich dachte, es wäre Welbeck, der irgendwie zu Besuch bei uns war, aber es war doch Lokonga, der im Trainingslager war. Das ist ja eine Person, die auf alle Fälle ja keine Zukunft im Verein hat. Dann Diskussion um Fabio Vieira, irgendwie Parma Serie A wäre eine Option, jetzt auch eben dann mit Arsenal in Verbindung hin zum Trainer. Und dann immer noch die Frage, was machst du eigentlich mit Zinchenko? Und da würde ich dann schon sagen, allein die drei Namen dürften und sollten dir schon so um die 50 bis 60 Millionen eigentlich an Geld generieren. Rhys Nelson ist noch da, Premier League erfahren, auch häufig verletzt, weiß ich nicht, inwieweit man den Liga intern für viel Geld los wird. Ich glaube eher nicht, aus meiner Sicht wird das eher was wahrscheinlich unter Budget läuft. Die andere ganz große Frage ist, um Geld zu generieren, gibst du einen in deiner etablierten Spieler halt nochmal ab? Stichwort beispielsweise Trossard, der sich ja mit Fenerbahce angeblich einig sein soll für einen Dreijahresvertrag. Mhm. Also so oder so. Ich hätte jetzt halt gedacht, diese Diskussion um Madueke ist halt vor allem darauf beruht, dass wir einen Spieler, den wir momentan haben, abgeben.
Ja, Also ich gebe dir recht, dass wir Spieler wie Nelson, Zinchenko,
Ich meine, Sterling ist auch nicht mehr da. Wir haben also in dem Sinne auch schon relativ viele Lücken vorne. So ist es ja nicht. Und du kannst auch von Vunery jetzt nicht verlangen, dass der eine ganze Saison durchspielt. Also ich sehe auch schon noch den Bedarf, dass wir da Spieler holen. Und vielleicht hat man sich auch von dem alten Plan verabschiedet. Man macht da mal eine Leihe für eine Saison und so, sondern will da jetzt wirklich auch Nägel mit Köpfen machen und sagen, es bringt nichts, sich immer Leihen zu holen Ende August, kurz vorm Transferfenster um 23 Uhr. Wäre ja gut, wäre ja schön und gut. Ich kann mir aber am besten wenig vorstellen, dass das alles sich so finanziert und dass es von den Summen so durchgeht, ohne dass wir da jetzt gegebenenfalls auch noch ein Spieler, von dem wir vielleicht nicht erwarten, dass er geht, abgeben. Und Trossard wäre vielleicht, ja,
Ja,
vielleicht auch
Trossard ist,
naheliegend vom Alter her,
wollte gerade sagen, Trossard ist jetzt ein, ist eigentlich ein Spieler, der
von
ja
der
auch schon seit
Vertragslaufzeit, die er noch hat.
längerem, genau, seit längerem halt auch schon diskutiert wird, ob er den Verein verlässt. Also das würde mich jetzt nicht so sehr überraschen, wenn er gehen würde, wenn man dann
Und dann
entsprechend
wären
dieses.
vorne schon wieder auch Positionen und Plätze frei, dass man sagen könnte, da kann Madueke, da könnte ein Eze die beiden Spieler sein, ohne dass man beispielsweise dann auch den Weg von einem Vunery komplett ja, zubaut oder so. Weil es wird auch klar sein, das hatten wir in der letzten Episode ja schon mal angesprochen, ein Saka wird nach der Saison, nach der letzten Saison und der Verletzung jetzt auch nicht 60 Spiele machen können in der nächsten Spielzeit, das ist auch klar.
Natürlich, natürlich. Also es ist insgesamt ja dann etwas im Zusammenspiel zwischen den Abgängen und Neuzugängen. Das ist ja im Endeffekt nichts Neues und da haben wir noch nicht so, ja, da haben wir noch nicht so gewirtschaftet. Das muss man auch ganz klar sagen. Und in Zinchenko, ich habe jetzt gelesen, 17 Millionen sollen es sein, die man so ungefähr haben möchte. Und AC Mailand wäre wohl auch bereit, das zu zahlen. Aber das ist ja, es ist genauso wie mit den türkischen Mannschaften, aber italienischen Mannschaften, die wollen gerne und wenn es dann dazu kommt, dass da der Geldbeutel aufgemacht werden muss, dann wird immer gezuckt. Ne? Also das muss man
Der,
jetzt
der
einfach
gut,
mal.
der, die gute Basarhaltung, ne? Ja.
Ja, gut, andererseits, Sané ist jetzt auch natürlich rübergegangen und Osimhen wird jetzt auch gehandelt da wieder als Neuzugang in Istanbul. Da muss man einfach mal gucken, was da,
Da ist auch schon
was
Geld
man.
vorhanden, also so ist es ja nicht, ne?
Genau, was man da halt mitnehmen kann. Und ein Trossard lag da eben gleich bei 20 Mille oder sowas, ne? Wenn ich's richtig gesehen habe. Also ja, da ist noch ein bisschen was einzunehmen. Und insbesondere bei den Spielern, wo man sagt, also Nelson, Lokonga und wie gesagt auch Schenko, die jetzt im Endeffekt im Kader jetzt nicht mehr die Rolle spielen. Die musst du halt irgendwo gucken, dass du sie auch halt noch irgendwie finanziell versilberst und das dann halt geschickt reinvestierst. Ja? Und das ist die Kunst, glaube ich, die jetzt die nächste Zeit halt erfordert.
Ja, und aus meiner Sicht könnte dann auch sehr viel davon abhängen, ob du dich mit Crystal Palace noch einig wirst bezüglich Eze, wenn du vielleicht den einen oder anderen Spieler verkauft hast und noch Geld übrig hast. Weil ich glaube, Crystal Palace wird vergleichsweise noch schwieriger in den Verhandlungen sein als Sporting. Wäre jetzt erstmal mein Eindruck, aber das wird man sehen. Kurz noch zum Abschluss, was ja noch positiv war, zumindest auf den Fotos, es waren ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auch alle länger verletzten Spieler wieder mit an Bord. Ne? Also Gabriel war im Norgard-Video auch, wurde gefragt, bist du wieder fit? Und der so, ja, soon, soon und so. Also klang jetzt in dem Sinne schon so, dass man mit Gabriel, glaube ich, zum Saisonstart rechnen kann. Und auch Timber war da dabei. Da weiß ich halt jetzt nicht, gab es da irgendwie diese. Also weiß nicht, ob es vom Verein oder offiziell mitgeteilt wurde, diese Knie-OP oder was auch immer es war, oder war es am Sprunggelenk, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls schon, glaube ich, operiert worden und war jetzt auch wieder mit dabei. Also wo man sagen könnte, okay, will jetzt nicht sagen, dass es unseren Bedarf an einer defensiven Verpflichtung komplett reduziert, aber es ist zumindest vielleicht ein Ticken positiver, dass man da jetzt vielleicht nicht ganz so sehr unter Druck steht vor Saisonstart und da auch noch mal ein bisschen gucken kann, wie sich der Transfermarkt so entwickelt. Anders als jetzt bei der Stürmerthematik, weil da sind wir wirklich ja in gewisser Weise ja auch einfach blank. Jesus sehe ich nicht, dass er im August schon wieder da ist. Havertz lange verletzt gewesen in der letzten Saison, Saka lange verletzt gewesen, Trossard möglicherweise auf dem Absprung. Da muss einfach, also anders formuliert, der Mannschaftsbereich ist einfach, da ist der Druck viel, viel größer, dass wir da vor Saisonbeginn alles eingetütet haben. Das sehe ich jetzt in der Defensive nicht zwingend so. Der Bedarf ist auch da vorhanden, aber vielleicht nicht ganz so akut.
Ja, da ist ein Mascherano, der von Valencia dann quasi noch ein Thema ist. Da ist man sicherlich ja noch in intensiven Verhandlungen, aber es ist halt nichts, was, wie gesagt, jetzt sofort da sein muss, weil wir da Optionen haben, da auch zu Saisonbeginn eben gut zu stehen. Aber ja, es ist halt eben immer nicht gleichbleibend in einer Kaderplanung, sondern schon mit unterschiedlichen Bedürfnissen halt belegt. Und ich finde ja entscheidend und wichtig, dass man sie erkannt hat. Das ist ja schon mal, und dass man auch entsprechend so agiert und auf dem Bereich, ja. Genau, und auch in den Bereichen halt aktiver ist als in anderen vielleicht, ja. Das ist ja schon mal wichtig, weil wenn du das halt nicht hast, dann hast du halt irgendwie Kraut und Rüben und versuchst überall irgendwo was zu finalisieren, hast aber irgendwie nicht die gezielte Struktur. Und ja. Gucken wir einfach mal, wie sich das so entwickelt in den nächsten ein, zwei Wochen.
Ja, also es wird eine interessante nächste Woche. Wie gesagt, am 19. Juli bricht die Mannschaft auf Richtung Asien. Kurze Prognose, Christian. Haben wir einen Stürmer bis dahin?
Fest schon, verpflichtet?
Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, ich tendiere eher zu nein, aber es gibt dann in dem Sinne Zeit nahe danach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nächste Woche eine Einigung gibt, aber wir werden es sehen. Also man wird gucken. Ich sehe schon die ersten Menschen, die dann irgendwelche Flughafenbilder, Flightradar-Routen von Lissabon oder so ausposten. Man weiß es ja alles, wie das dann abläuft.
Gibt's denn eine Direktverbindung von Lissabon nach Singapur?
Das stimmt, wird es in irgendeiner Form da was geben. Klar, ich gehe davon aus, also anders formuliert mal so, wenn es jetzt vor dem Saisonstart oder vor dem Aufbruch Richtung Fernost nicht klappt, dann glaube ich auch, dass es dann nicht zeitnah danach direkt ist, weil es glaube ich entweder ganz oder gar nicht jetzt in der nächsten Woche. Was nicht heißt, dass der Transfer dann sozusagen komplett abgebrochen wird, aber dann, weiß ich nicht, ist es glaube ich besser, dass man da kurz mal durchpustet. Aber man wird sehen, ich bin gespannt. Ist aus meiner Sicht ein Lackmustest für Andrea Berta und wie gesagt, wenn vor Abreise nach Asien nur Madueke präsentiert wird und Gyökeres nicht und es da irgendwelche anderen Hinweise gibt, ist glaube ich Arsenal Online Fanwelt sollte man dann ein paar Tage mal ignorieren, mal gucken. Aber gut, Christian ist optimistisch. Ich behalte mir eine gewisse Restskepsis bei, um mich dann positiv überraschen zu lassen. Wir werden es natürlich in den nächsten Ausgaben ausführlich diskutieren. Ganz kurz noch, habt ihr vielleicht da mitgekriegt, Saisonauftakt und die ersten Spiele im August sind fest terminiert jetzt. Zweimal sonntags auswärts bei Man United und Liverpool und das Samstagabendspiel am 18:30 am 23. August gegen Leeds zu Hause. Und dran denken, ersten Testspiele dann gegen Milan am 23. Juli, gefolgt dann von gegen den Spielen von gegen Newcastle und die Spurs am 27. und 31. Juli. Also drei Spiele im Juli noch, die vielleicht ja zumindest das erste Hinweise und Anzeichen gehen, wie es um die Mannschaft bestellt ist. Bis dahin müssen wir erstmal noch einen Transfer eintüten, ob das klappt. Hoffen wir mal und wir werden es natürlich dann in der nächsten Episode besprechen und in der nächsten Episode dann natürlich auch Auflösung und Bekanntgabe des Trikot-Gewinnspiels. Also bis zum 17. Juli, End of Day, ist noch Zeit, die richtigen Antworten einzureichen. Das nochmal als freundliche Erinnerung. Gut, schließen wir Episode 301, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Episode.
Macht's gut, ciao.